Ich warte noch schnell auf den Titel. Es geht gerade los. Aber dass alle zusammen eine Ahnung haben, um was es heute geht. Ja. Ein Star kommt nach Hause. Das ist der Titel der Predigt. Und der Predigttext aus Lukas 4, der erzählt uns, was die Einwohner von Nazareth an einem Sabbat mit Jesus erlebt haben. Jesus selber war ja auch ein Bürger von Nazareth. Er war also einer von ihnen. Dort ist Jesus aufgewachsen, dort ist er in die Schule, hat sich ausbilden lassen zum Handwerker. Und als er so ungefähr 30 Jahre alt war, das wissen wir, da ist er rund 3 Jahre lang an der Öffentlichkeit auftreten. Er ist im ganzen Land umgezogen, hat predigt, Kranke geheilt, er hat sich den Bedürftigen angenommen und hat einen Haufen Wunder vollbracht. Und die Geschichte, die wir heute darüber nachdenken wollen, die ist ungefähr so nach dem ersten Jahr von seinem öffentlichen Wirken passiert. All die Wunder, die Jesus schon in dem ersten Jahr vollbracht hat, die haben für viel Aufsehen gesorgt. Und überall im Land hat man von diesen Wundern geredet. Die Leute in Israel, die haben gewusst, wer der Jesus von Nazareth ist. Sie sind dann zum Teil nachgereist, wie das heute mit den Stars aus dem Showbusiness passiert. Jesus hat so Erstaunliches vollbracht, dass das Volk nur so gestaunet hat. Jesus und seine Wunder sind ein Thema im Land. Ich lese jetzt den ersten Teil vom Predigttext, eben aus dem Kapitel 4, Vers 14 bis 22. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? Fragten sie. Dass Jesus als Wunderprediger und Heiler im Land umgezogen ist, das hat für so viel Aufsehen gesorgt, dass natürlich auch die Bürger von Nazareth davon gehört haben. Wenn er unzählige Kranke geheilt hätte, wenn er sogar unheilbare Krankheiten wie Aussatz hätte können heilen. Solche, die schon von Geburt an blind oder lahm waren, denen hätte er können helfen. Einmal hätte er mit ein paar Brot und ein paar Fisch über 10'000 Menschen können zu essen geben, dass sogar noch übrig geblieben ist und Alzheimer genug gehabt davon. Und an einem Hochsieg, einmal, wo der Wein ausgegangen ist, aus normalem Wasser, einen fantastischen Wein hergestellt und haben so alle anwesenden Hochsiegsgäste verblüfft. Das haben die Einwohner von Nazareth mitbekommen, davon haben sie gehört. Nazareth ist eine kleine Stadt. Also wir würden dem sagen, es war ein Kaff. Da kennt jeder. Die Leute wissen, dass Jesus der Sohn von Josef und von Maria ist. Sie haben ihn dort gesehen, aufwachsen. In dieser Zeit haben sie ihn fast jeden Tag einmal gesehen, auf der Straße, in der Schule, an der Arbeit oder in der Synagoge. Und darum sind sie mächtig stolz, dass man im ganzen Land über ihn redet und ihn auch bewundert. die von Nazareth, die können es eigentlich fast nicht erwarten, Jesus wieder mal zu treffen. Jetzt, wo sie gehört haben, dass er heimgekommen sei. Sie haben sich das nicht entgehen lassen, wenn ihr berühmter Mitbewohner wieder mal in die Stadt kommt, dann haben sie ihn auch gesehen. Sie hoffen selber natürlich auch, dass sie ein bisschen etwas von diesen Wundern miterleben können, die er sonst eben im ganzen Land schon gemacht hat. Ihnen ist klar, wo sie Jesus sehen können am Sabbat. Selbstverständlich in der Synagoge. Im Predigtext heisst es da ganz einfach: Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Jesus geht in den Gottesdienst, wenn er sich das von klein auf gewöhnt war. Und das trifft vermutlich auch auf die allermeisten erwachsenen Einwohner von Nazareth zu. Man geht einfach am Sabbat in die Synagoge. Die Männer, die versammeln sich im Hauptraum. Sie sitzen dieser Wand gegenüber, wo Tora, das ist die biblische Schriftrolle, in einer Wandnische gelagert wird. Und die Frauen, die sitzen in einem Nebenraum und sie schauen durch so einen halbdurchsichtigen Vorhang, was im Hauptraum passiert. Der Höhepunkt eines jüdischen Gottesdienst, das ist das Lesen aus der Tora, aus der biblischen Schriftrolle. Das sind vor allem die 5 Bücher von Mose und dann noch die prophetischen Schriften. Theoretisch dürfte jetzt natürlich jeder von den anwesenden Männern aus dieser Tora vorlesen. Aber es ist sicher kein Zufall, dass in dieser Situation, in dem Moment jetzt, Jesus selber aufsteht. Jesus weiss, dass alle Anwesenden darauf brennen, ihn zu hören. Wenn ihrem berühmtesten Bürger schon mal in die Stadt heimkommt, dann werden sie ihn selbstverständlich auch in Aktion erleben. Und im Geheimen hoffen viele von denen, die jetzt da sind, dass sie jetzt heute selber mal miterleben können, wie Jesus vor ihren Augen ein Wunder tut. An jedem Sabbat wird wieder ein nächster Abschnitt aus den Toren vorgelesen, so dass man in einem Jahr durch die ganze Schriftrolle durchkommt. Jetzt, wo Jesus die Schriftrolle in die Hand nimmt, ist gerade ein Abschnitt dran, wo der Jesaja aufgeschrieben hat. Es ist der Anfang vom 61. Kapitel aus dem Buch vom Jesaja. Seit er die Verse aufgeschrieben hat, sind 700 Jahre vergangen. Und in diesen Versen hat der Jesaja vorausgesagt, mit welchen Wort sich der Messias einmal wird zu erkennen geben, wenn er dann zu den Menschen kommt. Und die Vers, die liest Jesus jetzt vor. Jetzt müsst ihr euch die ganze Kulisse einfach vorstellen, in dieser Synagoge, wenn er aufsteht, sich die Schriftrolle geben lässt und jetzt die Vers vorliest. Das sind Vers 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Wenn ich die Verse jetzt vorlese, dann hat das eigentlich keine besondere Wirkung, weder auf euch noch auf mich. Ich zitiere nur, was der Jesaja da in dem Buch aufgeschrieben hat. Die Leute, die Jesus da zugelassen haben, die haben die Verse aus dem Jesaja-Buch bestens gekannt. Sie haben gewusst, dass der Messias, wenn er dann einmal kommt, sich genau mit diesen Worten wird outen, sich vorstellen, ich bin der Messias. Die Verheißung haben sie schon so viel mal gehört. Jedes Jahr einmal. Eigentlich hätten die Worte sie nicht speziell müssen berühren. Was die, die noch von Nazareth noch nicht gewusst haben, hier, wir wissen das heute, von Jesus selber ist in diesem Abschnitt gedreht, in diesen Vers. Er selber ist als Messias zu uns auf die Erde gekommen. Und darum tönt der Abschnitt für uns jetzt eigentlich eher wie eine Antrittsrede von einem König oder wie ein Regierungsprogramm von einem Herrscher. Wenn wir im Text von Lukas weiterlesen, dann sehen wir, dass die Schriftlesung durch Jesus in der Synagoge eben trotz allem etwas ganz Besonderes bewirkt hat. Eine greifbare Spannung, etwas Übernatürliches liegt in der Luft. Das lesen wir im Vers 20. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Jesus gibt also die Schriftrolle zurück und sitzt ab. Wenn jemand zu selber Zeit gelehrt hat oder predigt hat, dann ist er dazu immer abgesessen. Jetzt ist es vollkommen still in der ganzen Synagoge. Jesus hat den Abschnitt aus der Schriftrolle in einer Art und Weise vorgelesen, wie das die Anwesenden noch nie erlebt haben. Obwohl sie die Vers fast hätten auswendig aufsagen können, ist ihnen das Wort das mal zmitzt ins Herz gefahren. Es kommt ihnen vor, wie wenn sie die Stimme von Gott persönlich gehört hätten. Es liegt etwas Geheimnisvolles in der Luft. All halten den Schnuff an und mit den Augen hängen sie an den Lippen von Jesus. Und dann sagt Jesus, zmitzt in die Stille ihr. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Und jetzt ist es nochmal mucksmüslich still in der Synagoge. Niemand bewegt sich. Alle sind wie versteinert. Kein Geräusch ist zu hören. Aber Jesus sagt nichts mehr. An dieser Stelle würde der Mann, der aus der Tora vorgelesen hat, jetzt anfangen mit seiner Predigt. Und selbstverständlich würde er diese Worte jetzt hier auslegen auf den Messias, dass er eben mal kommen und sich dann mit diesen Worten würde zu erkennen geben. Aber Jesus, er bleibt ruhig sitzen. Er sagt kein Wort mehr. Die paar wenigen Worte, die Jesus zu diesen Versen gesagt hat, die wirken jetzt nahe. Seinen Mitbürgern geht alles Mögliche durch den Kopf. Haben sie das jetzt richtig verstanden? Stimmt das, was Jesus, der Sohn von Josef und der Maria, da gerade gesagt hat? Ist es möglich, dass er selber der Messias soll sein? Ist das tatsächlich ein historischer Moment, den sie da jetzt miterleben? Eine 700 Jahre alte Prophetie soll jetzt gerade vor ihren Augen in Erfüllung gegangen sein. Sie müssen zugeben, Jesus tritt tatsächlich in einer göttlichen Autorität auf. In diesen Worten, die er sagt, spürt man die Nähe zu Gott. Der Sohn vom Zimmermann strahlt definitiv etwas ganz, ganz Besonderes aus. So ganz langsam kommt jetzt wieder Bewegung in die Synagoge. Alle Anwesenden sind tief beeindruckt von dem Übernatürlichen, was spürbar da ist. Und gleichzeitig sehen sie Jesus vor sich. Der junge Mann, den sie selber gesehen haben, aufwachsen, zu Nazareth. Sie wissen ganz genau, dass er der älteste Sohn vom Zimmermann von der Stadt ist, vom Josef und von der Maria, die sie ja auch bestens kennen. Und dazu heisst es im Vers 22, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? Fragten sie. Wir lernen jetzt das einmal und schauen jetzt einmal die Antrittsrede oder das Regierungsprogramm näher an, wo da Jesus vorgelesen hat. Eben die Worte, die sich der Messias damit zu erkennen gibt. Ich lese nochmal die zwei ganz entscheidenden Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Mit diesen Worten behauptet Jesus, dass Gott ihn selber mit dem Heiligen Geist erfüllt hätte. Und dann sagt er nochmal etwas. Er sagt, dass Gott ihn gesalbt hätte. Christus. Das Wort bedeutet Erlöser, Messias oder eben der Gesalbte. Und wenn Jesus sagt, er sei der Gesalbte Gottes, dann sagt er damit etwas Unerhörtes, etwas Unglaubliches. Damit sagt er nämlich mehr oder weniger geradeaus, ich bin der Messias. Und damit behauptet er, dass es sein Auftrag sei, den armen, bedürftigen Menschen das Evangelium, eben die gute Nachricht zu bringen. Er sei der, der die Gefangenen befreit, der die Blinden heilt und dafür soll sorgen, dass sie wieder sehen können. Er sei der, der die Unterdrückten und die Knechteten wiederherstellt und zu ihrem Recht verhelfe. Und im letzten Satz wird der Auftrag von Messias so zusammengefasst, der Messias sei dazu gekommen, zum ein Jahr von der Gnade, oder wie man auch sagen kann, ein Erlassjahr auszurufen. Jetzt, was ist ein Gnadenjahr oder was ist ein Erlassjahr? Zu selber Zeit hat jeder von den Anwesenden gewusst, was das ist. Jedes 50. Jahr ist zur Zeit vom Alten Testament für das Volk Israel so ein Gnadenjahr oder eben so ein Erlassjahr gewesen. Jedes 50. Jahr. Alle Bürger, die verarmt und zu Sklaven geworden sind, denen hat man im Erlassjahr wieder die Freiheit gegeben. Oder allen, die ein Stück Land müssen hergeben, dass sie mit ihrer Familie überhaupt dann können überleben können, hat man in dem Erlassjahr das Landstück wieder zurückgegeben. Und allen, die sich verschuldet haben, um ihre Familie überhaupt durchzubringen, hat man im Erlassjahr die Schuld wieder erlassen. Gott hat das Erlassjahr am Volk Israel verordnet als ein Zeichen, ein Hinweis auf etwas noch viel Grösseres. Es hätte sollen auf Generalamnestie oder auf Sündenvergebung durch das Opfer von Messias hinweisen, wenn er dann mal zu den Menschen kommt. Seit Jesus den Text in der Synagoge von Nazareth vorgelesen hat, sind jetzt wieder 2000 Jahre vergangen. Die Ankündigung vom Erlassjahr hat aber auch für uns, auch wenn wir heute im 21. Jahrhundert leben, eine ganz tiefe und entscheidende Bedeutung. Mit dieser Ankündigung hat Jesus wirklich ein neues Zeitalter angekündigt. Das ist ein historischer Moment in der Geschichte der Menschheit gewesen. Bis zu dem Zeitpunkt sind den Juden die Sünden nur vergeben worden, wenn sie in Jerusalem im Tempel Gott ein Opfer gebracht haben. Und darum sind jedes Jahr Tausende und Abertausende von Tieren im Tempel Jerusalem geopfert worden. Mit der Ankündigung vom Erlassjahr hat Jesus das Ende von dem Opfergesetz angekündigt. Er hat etwas Neues können anbieten. Jesus Christus hat ungefähr 2 Jahre später sein Leben geopfert. Vor den Stadtmauern von Jerusalem. Er hat sich selber als ein einmaliges Opfer zur Verfügung gestellt, zur Vergebung von der Sünde und von der Schuld der ganzen Menschheit. Und wer seine Sünde einsieht, sie bereut, sie zugibt und Jesus um Vergebung bittet und damit das Opfer von Jesus ganz persönlich in Anspruch nimmt, dem werden all seine Verfehlungen vergeben. So ein Mensch kann mit Gott im Frieden leben und darf wissen, dass er nach dem Leben da auf dieser Erde bei Gott einmal ewig weiterleben darf. Das Erlassjahr, wo Jesus an dem Sabbat in der Synagoge von Nazareth angekündigt hat, das hat mit der Kreuzigung von Jesus Christus angefangen. Wir alle leben seit 2000 Jahren in dieser Zeit vom Erlassjahr. Man kann dieser Zeit auch ohne weiteres Gnadenzeit sagen. Das ist eben eine Zeit, wo man sich bekehren kann, indem man seine Sünden einsieht, sie bereut und Jesus um Vergebung bittet. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Predigtext und die Synagoge von Nazareth. Die Zuhörer, die sind noch ganz verwirrt von dem Auftritt von Jesus. Sie sind hin und her gerissen. Könnte jetzt wirklich etwas dran sein, wenn Jesus im Ernst behauptet, er hätte von Gott einen besonderen Auftrag bekommen? Immerhin erzählt man ja im ganzen Land von seinen Wundern. Aber ist es möglich, dass Jesus, der Sohn von Josef, der Jesus, den sie gesehen haben, aufwachsen, dass er selber der Messias ist? Wenn er tatsächlich der Messias wäre, dann müsste er das jetzt aber beweisen mit irgendwelche Wundertaten. Und die Wunder, die müssen dann also mindestens so gross sein, wenn nicht grösser und spektakulärer als die Wunder, die er zu Kapernaum und an anderen Orten gemacht hat. Wenn es tatsächlich wahr sein sollte, dass Jesus der Messias wäre, dann wären sie natürlich die Ersten, die ihm zujubeln und ihn verehren. Es wäre ja auch eine grosse Ehre für die Bürger von Nazareth, wenn der Messias ausgerechnet aus ihrer Stadt käme. Wir sind schließlich auch stolz darauf, dass einer der allergrössten und besten Tennisspieler von allen Zeit aus unserem Land kommt. Wenn Jesus der Messias wäre, dann würde das der ganzen Stadt Auftrieb geben und jeder Bürger könnte direkt oder indirekt von dem profitieren. Solche Gedanken sind den Bürgern von Nazareth vielleicht durch den Kopf gegangen. Jesus kennt seine Mitbürger und er kennt auch seine Gedanken. Er weiß ganz genau, wie sie in ihren Herzen aussieht. Und ich lese jetzt Vers 23 bis 27, da sehen wir, wie es jetzt weitergeht. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst, und werdet sagen: Wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan, nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern nur zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, als nur der Syrer Naaman. Mit dem, was Jesus da sagt, provoziert er seine Mitbürger also definitiv. Er sagt dann eigentlich mitten ins Gesicht, dass er nicht dazu da sei, mit Wunder zu beweisen, dass er der Messias sei. Und dass es ihm nicht darum ging, dass jetzt Nazareth und seine Bürger gross rauskommen, nur weil in ihrer Stadt jetzt besondere Wunder vollbracht werden. Nein, Jesus macht allen klar, dass sie ganz falsche Erwartungen an ihn haben, wenn sie meinen, dass sie von seinen Wundern persönlich profitieren können, nur weil sie ihn auch persönlich kennen. Jesus braucht da 2 Beispiele, die allen Zuhörern bekannt sind aus den prophetischen Schriften. Und damit wird er allen Anwesenden erklären, was jetzt wirklich sein Auftrag ist. Genau so, wie der Prophet Elia während der Hungersnot zu einer heidnischen, ausländischen Witwe gegangen ist und ihr geholfen hat. Oder so wie der Elisa den syrischen Heerführer Naaman vom Aussatz geheilt hat. So sei es sein Auftrag, denen Menschen zu helfen, die eingesehen, dass sie arm und auf seine Hilfe angewiesen sind. Jesus will eben den Blinden helfen, die merken, dass sie in ihrem Leben vom richtigen Weg abgekommen sind und Mist gebaut haben. Solche, die etwas angestellt haben und die für sich eigentlich keine Zukunft mehr sehen. Er will die befreien, die in ihren Süchten geraten, die in ihren Süchten gefangen sind. Er will die entlasten, die in eine falsche Abhängigkeit geraten sind und unterdrückt werden und darunter leiden. Für solche Menschen ist Jesus da. In Nazareth und überall auf der ganzen Welt bis heute. Für all sie hat das Erlassjahr eine tiefe und lebenswichtige Bedeutung. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Predigtext, wieder in die Synagoge von Nazareth. Jesus ist jetzt fertig mit seiner Rede. Und was er da seinen Mitbürgern vorwirft, das ist jetzt definitiv zu viel fürs. Was jetzt passiert, das steht in den nächsten 2 Versen, 28 und 29. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Die Stimmung kippt. Bewunderung schlägt um in eine offene Ablehnung. Die Leute sind voller Erwartungen in diese Synagoge gekommen. Es hat sie zutiefst bewegt, wie Jesus in einer göttlichen Vollmacht aus dieser Schriftrolle vorgelesen hat. Sie haben ihm zugestimmt und haben ihn bewundert. Aber jetzt, wo Jesus auch noch behauptet, dass er der Messias ist, aber sich weigert, Wunder zu tun, jetzt, wo noch einer androht, er gehe viel lieber mit seinen Wundern zu den Heiden, jetzt werden die Leute von Nazareth wütig. Sie verträgen den Vorwurf nicht. Sie haben falsche Erwartungen an Messias. Sie kumpeln auf, sie rufen und reden durcheinander. Und sie packen Jesus und führen ihn gewaltsam zu der Stadt aus. Sie schleppen ihn zu einem Felsabhang und wollen ihn dort über Klippen abrühren. Einer, der behauptet, dass ich der Messias und so mit den eigenen Leuten umgeht, das ist ein Gotteslästerer. Für so einen gibt es nur eins: Todesstrafe. Und dann, in Vers 30 heißt es jetzt: Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Jesus rettet sich da nicht mit einem spektakulären Wunder. Das hat er überhaupt nicht nötig. In seiner göttlichen Autorität geht er ganz ruhig zmitzt durch die Menschenmasse durch und verlässt seine Vaterstadt. Kein Mensch wagt, ihn zurückzuheben oder nur schon ihn zu berühren. Jetzt sind wir am Ende der Geschichte und da ist jetzt der Moment, wo wir uns fragen, was soll jetzt das? Was will uns diese Geschichte jetzt sagen? Was haben wir denn so für Vorstellungen über den Messias? Wer ist der Jesus von Nazareth, den wir aus der Bibel kennen, für uns? Was haben wir für Erwartungen an ihn? Wenn wir Jesus Christus kennen, muss ich das mal überlegen, dann kennen wir den Schöpfer vom ganzen Universum. Jesus ist weit mehr als ein Heiler oder Wanderprediger und Wundertäter, ein Star, der jetzt sich auszeichnet, indem er Wunder tut. Jesus ist der höchste Herrscher, der König von allen Königen. Er selber ist Gott. Und wenn ich Jesus bewusst als meinen Erlöser und Herr in mein Leben aufgenommen habe, dann lebe ich in einer engen Beziehung zum Allmächtigen. Muss ich das mal vorstellen? Dann könnte ich ja schon noch auf die Idee kommen, dass ich diese enge Beziehung zu meinen eigenen Gunsten könnte ausnützen. Wir sind uns ja gewöhnt, dass einiges in unserem Leben über Beziehungen läuft. Erwarte ich jetzt von Jesus, dass er mir hilft, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn kann Karriere machen kann? Will ich mit der Hilfe von Jesus reich werden? Soll er mir all Hindernisse aus dem Weg ausräumen, dass ich meine Lebensziele so schnell wie möglich erreiche? Soll er dafür sorgen, dass all meine Träume in Erfüllung gehen? Ist Jesus unser treuer Begleiter, der täglich für unser Wohl sorgen soll? Es stimmt, für Jesus ist es ganz wichtig, dass wir ganz bewusst jeden Tag mit ihm vorwärts gehen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir einfach falsche Vorstellungen davon haben, was es heisst, mit Jesus unterwegs zu sein. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann heisst das nicht, dass Jesus zu uns ins Auto steigt und auf dem Beifahrersitz Platz nimmt. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann steigen wir bei Jesus ins Auto und nehmen auf dem Beifahrersitz Platz. Er sitzt am Steuer und bestimmt, wo es durchgeht. Er bestimmt auch, wo das Reiseziel ist. Ist es nicht so, dass wir doch viel lieber selber am Steuer sitzen und würden entscheiden, wo unser Leben durchführt? Es wäre uns doch viel lieber, wenn Jesus einfach auf uns aufpassen und uns den Erfolg schenken würde. Es wäre so schön, wenn einfach das für segnen, was wir tun. Wenn wir solche Erwartungen an Jesus haben, dann ist eine Enttäuschung vorprogrammiert. Dann kann unsere Begeisterung für Jesus schnell in eine offene Ablehnung umschlagen. Gott hat uns seinen Sohn als Erlöser auf die Erde geschickt, dass wir nicht ewig verloren gehen. Es geht um viel mehr als um ein angenehmes Leben auf dem Planet. Er allein macht es möglich, dass wir ein ewiges Leben im Himmel dürfen überkommen. Jesus will uns davon befreien, dass wir uns die ganze Zeit um uns selber drüllen. Wir sind seine Geschöpfe. Er hat uns gemacht. Wir Menschen gehören ihm. Der erste Korintherbrief, der fängt so an. Ich grüße euch, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Gott hat euch berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm. Er hat uns Leben geschenkt. Er bestimmt auch, wenn unser Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht. Er will mit uns in einer Liebesbeziehung leben, die ewig weitergeht. Er erwartet von uns, dass wir doch endlich für unseren Ego-Trieb, auf unseren eigenen Weg verzichten und uns ihm ganz zur Verfügung stellen, so wie wir sind. Er will, dass wir ihm die Führung in unserem Leben überlassen, dass er mit seinen Plänen in unserem Leben durchkommt, dass er die kann verwirklichen kann. Er hat auch jedem von uns ganz besondere Fähigkeiten gegeben, besondere Talente, wo wir ihm zur Verfügung stellen sollen. Und Jesus erwartet, dass wir das auch wirklich machen. Alles andere ist zu wenig. Wenn ich nicht bereit bin, Jesus als Herr in meinem Leben zu akzeptieren, dann verfehle ich das Ziel, das Gott mit meinem Leben vorgesehen hat. Jetzt ist es möglich, dass uns das doch recht erschüttert, dass uns so ein bisschen verschreckt und dass wir uns total überfordert fühlen. Ich meine, wem gelingt es schon, sich hundertprozentig Gott zur Verfügung zu stellen und auf alle eigenen Pläne zu verzichten? Wir tappen doch immer wieder in die Falle und gehen unbewusst, aber auch viel ganz bewusst eigene Wege. Wir alle zusammen sind arme, blinde und Bedürftige, die Hilfe von Jesus tagtäglich nötig haben. Ohne ihn verrennen wir uns immer wieder. Wir sind gefangen in Abhängigkeiten, wo wir selber nicht daraus rauskommen. Wir auf uns allein gestellt, wir wissen kaum, was im Leben wirklich wichtig ist. Gott hat seinen Gesalbten auf die Erde geschickt und hat ihm den Auftrag gegeben, all denen zu helfen, die eingesehen, dass sie seine Hilfe nötig haben. Jesus ist bereit, uns den Weg zu einem erfüllten Leben zu zeigen, wenn wir unsere Hilfsbedürftigkeit eingesehen. Er hilft uns gern, wenn wir davon träumen, ein Leben zu führen, so dass es ihm gefällt. Nehmen wir die Hilfe von Jesus doch in Anspruch. Ich weiss, dass ich mich selber nicht ändern kann. Ich komme nicht von meinen Abhängigkeiten allein los. Aber Jesus ist 30 Jahre an mir am Arbeiten und so kleine Erfolge hat er mit mir. Aber er ist immer noch lang, lang dran. Jesus Christus ist mehr als ein Supermensch, der Wunder vollbringt. Jesus ist mehr als ein Star, der sich bewundern lässt. Jesus ist der Retter von allen Menschen, die an ihn glauben. Und wenn wir Jesus kennen, dann dürfen wir ihn zu Recht als Sohn von Gott anbeten und dürfen ihn verehren. Wenn er nicht auf die Welt gekommen wäre, wenn er nicht das Erlassjahr ausgerufen hätte und sein Leben dafür hergegeben hätte, dann gingen wir alle zusammen auf ewige Zeiten verloren. Wenn wir aber mit Gott versöhnt sind, wenn wir das ewige Leben geschenkt bekommen haben, dann haben wir das allein ihm zu verdanken. Jesus Christus, am Messias, am Sohn von Gott, der ein Erlassjahr eingeleitet hat. Amen.